Das Telefon klingelte. Sehr verbunden, sehr liebenswürdig, sagte Miermann. Ich danke Ihnen. Miermann drehte sich um. Es war Hoffmann von der Allgemeinen. Meyer Paris lässt sich bei mir entschuldigen, dass er sich nicht verabschiedet hat. Er hätte keine Zeit mehr gehabt. Warum haben Sie uns nicht erzählt, dass Meyer Paris nach Amerika geht? Wie? Sagte Fräulein Kohler und wurde blass. Ich habe nicht verstanden. Miermann und Golisch sahen sich an. Meyer Paris geht für sein Blatt nach Amerika, ist vielmehr schon gegangen. Fräulein Kohler machte die Tür auf, ging wortlos hinaus. Golisch ging ihr nach. Wo wollen Sie denn hin? Lassen Sie mich. Dankeschön, sagte sie zu dem freundlichen Mann. Sie rief ihre Freundin, Fräulein Dr. Wendland, an. Es ist etwas Schreckliches passiert. Ist er wieder weggereist? Ja, sagte Fräulein Kohler weinend. Wollen Sie zu mir kommen? Nein. Kommen Sie bitte schnell her. Wohin denn? In die Konditorei in der Mauerstraße. Gut, gut. Ich komme gleich. Was soll ich tun? Fragte Fräulein Kohler. Verreisen. Auf alle Fälle jetzt verreisen. Wohin? In ein angenehmes Hotel, in einen angenehmen Ort. Fahren Sie nach dem Schwarzwald. Oder ich weiß Ihnen eine kleine billige Pension in Schierke. Da ist es immer herrlich. Ich werde schreiben. Ich kann doch aber nicht allein fahren. Können Sie nicht mitkommen? Nein, leider nicht. Ich würde es furchtbar gern tun. Vielleicht ist es auch gar nicht wahr. Es ist sicher wahr. Ich muss Ihnen noch mal fragen. Müssen Sie sich dieser Demütigung aussetzen? Es ist keine Demütigung. Ich bin so jenseits aller Dinge wie eine Gestorbene. Mir kann nichts mehr geschehen. Tun Sie es nicht. Ich bitte Sie. Aber sie tat's doch. Sie telefonierte mit der Allgemeinen. Er war noch da. Sie schrieb einen Brief. Lieber Freund, ich sehe Ihre Hemmungen und vielleicht wäre es Ihnen lieber, ich sagte, fahren Sie allein. Es gibt aber einen Moment, wo es keinen Stolz mehr gibt oder vielmehr, wo die eigene Sicherheit größer ist als jeder Stolz. Sie haben, es ist keine 4 Wochen her, zu mir gesagt, ich komme zu Ihnen mit einem fertigen Programm und das dumme Ding hat auf das fertige Programm und Ihr Königreich Apfelsinia gewartet. Und derweilen hatte der Besitzer schon sein Billett, um davonzufahren. Das ist ein bisschen bitter. Aber darum, weil es hierbei kein sich etwas vormachen gibt, komme ich zu Ihnen, lege meine Arme um Ihren Hals und einmal, ein einziges Mal, meinen Kopf an Ihre Schulter. Und spreche von dem tiefsten Menschlichen und sage Ihnen, dass diese paar Gespräche, die ja auf so einer Reise sein werden, notwendig sind für meine Existenz. 8 Tage irgendwo. Ich würde Sie nicht stören. Ich würde ganz leise sein. Sie bekam keine Antwort. Sie telefonierte am nächsten Tag mit der Allgemeinen. Sie nahm den Hörer ab. Sagte Dönhoff 7630, hier Zentrale Allgemeine Zeitung, könnte ich bitte Herrn Meyer Paris sprechen? Der Herr ist nicht im Zimmer. Ist er noch da? Ja, bestimmt, er hat vor ein paar Minuten gesprochen. Ach, dann versuche ich's nachher nochmal. Als sie am 3. Tag mit der Allgemeinen Zeitung telefonierte, sagte das Fräulein, Herr Meyer Paris ist nicht mehr in Berlin, er ist gestern Abend nach Hamburg abgereist. Danke, sagte sie mit Mühe. Sie stürzte in den Korridor, setzte sich ihren Hut auf, lief davon. Es regnete in Strömen. Sie nahm ein Auto. »Was ich noch außerdem für Geld verbrauche?« dachte sie. »Hapag, bitte!« Der Chauffeur fuhr sie unter die Linden. In der Hapag stand sie wie eine Irre mit schiefem Hut und verweinten Augen. »Welches Schiff fährt morgen nach Hamburg?« »Wie?« sagte der Beamte. »Ich meine, von Hamburg nach New York.« »Es fährt keins.« Ohne Dank stürzte sie hinaus. Sie stolperte die Linden hinauf zum norddeutschen Lloyd. Ein Herr, der es mit einer Unnormalen zu tun haben glaubte, klemmte einen Zwicker auf die Nasenspitze, behielt sie im Auge, während er in den Heften nachschlug. »Heute früh ging ein Schiff, aber ein Herr Meier aus Berlin fuhr nicht mit, jedenfalls nicht gemeldet, aber es ist natürlich möglich, dass er ohne Anmeldung, also heute früh, aufs Schiff ging.« Er war fort. Sie lief sinnlos in dem entsetzlichen Wetter durch die Neustädtische Kirchstraße zur Dorotheenstraße, setzte sich auf einen Steinvorsprung, sprang auf, fuhr zu ihrer Freundin. »Ich möchte schießen. Warum darf man nicht schießen?« »Weil man kein Dienstmädchen ist, das sich nicht beherrschen kann. Darf einen ein Mensch so elend machen? Aber schießen dürfen Sie nicht und ihm nachfahren auch nicht. Setzen Sie sich her und schreiben Sie an die kleine Pension in Schierke.« 3 Tage später packte sie mit ihrer Freundin. »Sehen Sie mal«, sagte Lotte Kohler, »wie nett mir die Pension geschrieben hat. Wir freuen uns herzlich, Sie bald zu begrüßen.« »So elend sind Sie«, sagte die Wendland und streichelte sie, »so elend, dass es Sie schon rührt, wenn ein Hotel sich freut, Sie begrüßen zu können.« Am nächsten Tage sagte sie zur Wendland, »Ich möchte Ihnen etwas sagen. Mit Käsebier ist es auch aus. Warum denn?« »Ich hab das so im Gefühl. Mit Käsebier hat es angefangen, nun hört es mit Käsebier auf.« »Sie haben ja wieder Humor.« »Bis zum nächsten, bis zum nächsten. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Aber ich mache Versuche, mich zu ändern. Sieh mich an. Sie haben ja die Haare abgeschnitten.« »Mein Zopf fiel. Hoffentlich fällt jetzt auch bald was anderes. Ich werde mir Mühe geben.« »Glück zu! Aber verlieben Sie sich nicht, um Gottes Willen, verlieben Sie sich nicht!« »Gebranntes Kind scheut's Feuer. Wissen Sie, Miermann hat neulich von mir gesagt, wenn ich aus einem anderen Milieu wäre, hätte ich 5 uneheliche Kinder und würde von keinem Alimente kriegen, weil ich nicht wüsste, wer es ist. Und so eine Pute hat ihren Doktor gemacht.« Frechter nahm endgültig das Heft in die Hand. Man sagte 30.000 Mark Gehalt, 20.000 Mark Tantieme und Beteiligung, im Ganzen 60.000 bis 70.000 Mark. Zuerst wurde der Kopf der Berliner Rundschau geändert, sodann wurde ein illustriertes Blatt beigelegt mit einer Kosmetik- und Schneiderseite. Sodann kam eine Ecke, wovon man spricht, wofür ein Herr von dem Klatschblatt aus der Gesellschaft mit einem ziemlich großen Gehalt engagiert wurde. Sodann kamen auf die erste Seite täglich 2 große Fotografien und 1/10 Annoncen. Sodann wurde jeder 5. des Personals gekündigt und die übrigen Gehälter um 1/6 herabgesetzt. Oechsli, der stillschweigend auf die Hälfte gesetzt wurde, ging fort. Als Frechter die Listen vorgelegt wurden, den Abbau betreffend, strich er den Namen des Buchhalters Dienstag aus. Der Herr, der mit ihm zusammensaß, sagte, den Dienstag nicht, der schafft für 2. »Also können wir dafür 2 abbauen«, sagte Frechter, und er baute 2 ab. Zur gleichen Zeit hielt das Kinderfest im Zoo alle in Atem. Tatsächlich waren in der Sonntagszeitung 20 Seiten Extra-Annoncen, die sich auf Kinderbedürfnisse bezogen. Es wurden Luftballons verteilt, Fähnchen und Lampignons. Auf allen stand Berliner Rundschau, 50.000 Kinder waren da und die Affen aßen tagelang kein Bröckchen mehr. Frechter war tief befriedigt. Im Juli war die Scheidung Kalisky-Waldschmidt perfekt. Frau Ella Waldschmidt fuhr mit Fräulein und Kind nach dem Karasee-Hotel. Frechter, der von der Scheidung erfahren hatte, fuhr ihr nach. Frau Ella kam mit Fräulein und Sohn aus dem Speisesaal, als der Kellner ihr eine Visitenkarte überbrachte. Willi Frechter, Verlagsdirektor der Berliner Rundschau. Am Nachmittag machte er mit Frau Waldschmidt einen Spaziergang zum Karasee. Am Abend tanzte er mit ihr. Es hatte ihr bereits Spaß gemacht, sich hübsch anzuziehen. Nach langer Zeit zog sie sich wieder einmal für einen Mann an, überlegte, ob das Schwarze oder das Bleu, ließ sich beim Friseur den Kopf waschen, kaufte ein neues Parfüm, Narcisse Noir. So belebt traf sie Frechter. Frechter sah noch immer sehr gut aus, war der seltene Typ eines deutschen Intellektuellen, der gut angezogen ist. Im Smoking, groß, schlank, trotz leichtem Fettansatz, dunkelblond, blauäugig, fiel sein geistiger Kopf unter einer Gesellschaft von reichen Leuten auf. Ella Waldschmidt, fein, nervös, von Männern unverwöhnt, war dies Zusammensein in dem großen Hotel ein Erlebnis. Frechter umgab sie mit großer Anmut. »Sie schöne, einsame Frau«, sagte er und stieß mit ihr an, während er ihr so in die Augen sah, dass sie rot wurde. Nach Tisch tanzten sie. Er tanzte sehr gut. Beim zweiten Tanz schon hielt er sie dicht. Beim vierten holte er die Pelze, ging mit ihr in die Sommernacht, küsste ihr die Hand. Als sie ins Hotel zurückkehrten, fragte er sie, auf die Front zeigend, wo liegt ihr Zimmer? Sie zeigte die Fenster, errötend schon. In der Halle sprachen sie bis zum Morgen. Sie erzählte von ihrer Ehe. Er verstand sie, sagte kluge Dinge. Er sei ein Arbeiter. Frauen, er habe nie viel Zeit für Frauen gehabt, aber sie, er sah sie an. Es war kein Zweifel mehr. Wäre er am nächsten Tag abgereist, so hätte er sie noch in dieser Nacht umarmt. So zog es sich hin. Er war aus Ehrgeiz in sie verliebt. Echtes Gefühl war kaum mehr von künstlichem zu unterscheiden. Nur in einem machte sich das bemerkbar, das Gefühl veränderte ihn nicht. Die Liebe warf ihn nicht um. 8 Tage später verlobten sie sich, ohne dass es jemand erfuhr. Im August wollten sie heiraten. Frechter wurde der Schwiegersohn von Waldschmidt. Der Sommer verging. Die Wohnungen am Kurfürstendamm waren unvermietbar. Oberndorfer, der eines heißen Augustabends Muschlers in einem Café am Kurfürstendamm sitzen sah und sich zu ihnen setzte, konnte sich nicht enthalten zu sagen, »Na, es wäre besser gewesen, sie hätten 2- und 1-Zimmerwohnungen gebaut.« In den Junggesellenheimen, die doch auch so eingerichtet sind, ist alles vermietet. Muschler gab das zu. Aber der Bau sei noch nicht völlig fertig, man müsse abwarten. Jetzt bei diesen Zeiten warte alles ab. Trotzdem, es wäre richtiger gewesen. Am 1. September würde das Theater eröffnet werden. Man müsse sehen, es sei ja alles so ungünstig wie möglich jetzt. Im Café wurde gespielt, wie soll er schlafen durch die dünne Wand? Es ist ja ekelhaft, kann ja kein Mensch mehr hören. Sollen doch den Radio abstellen, sagte Muschler. Ober, stellen Sie doch den Radio ab, ist ja grässlich. Tut mir furchtbar leid, aber ich darf den Radio nicht abstellen. Ist die dünne Wand von Käsebier, was sie spielen. Die Herrschaften am Nebentisch haben auch gesagt, man kann nicht mehr hören. Ach nein, sagte Muschler, der es erst jetzt erkannte, schnell. Das kann ich nicht sagen, ist doch ein großer Künstler. Sicher, sagte Oberndorfer. Man hat es nur leider wie immer in Berlin übertrieben. Es ging einem schon auf die Nerven. »Na, Er wird schon wieder neu aufleben am Kurfürstendamm, meinte Muschler. Täglich kam Augur in die Redaktion, düster den Kopf gesenkt, die Taschen voll Zeitungen, eine Kassandra, prophezeite er täglich einem andern Stadtrat den Untergang und siehe, Troja gleich fielen sie hin. »Na, Augur«, sagte Miermann, »was gibt's Neues von den Wahlen?«
»Wissen Sie, wer das Plakat der Deutschnationalen mit dem Sklarek-Hengst bezahlt haben soll?« »Sklareks.«
»Wieso ist das möglich?«
»Weil die Sklareks den Deutschnationalen große Gelder überwiesen haben. Wem nicht? Und weil direkt mit dem Sklarek-Scheck der Plakatdrucker bezahlt wurde.«
»Das ist ja wirklich toll«, sagte Gulisch. »Ich fürchte«, sagte Miermann, »wir werden einen völlig radikalisierten Reichstag bekommen.«
»Eine ungeheure Dummheit der Sozialdemokratie, jetzt den Reichstag aufzulösen«, sagte Gulisch.
»Was ist von dieser wasserköpfigen Bonzenpartei Besseres zu erwarten?«, sagte Augur.
»Wie geht es deinem Töchterchen?«, fragte Gulisch.
»Nicht gut augenblicklich. Der Arzt meint, wir sollen sie, wenn es ihr besser geht, in die Schweiz schicken.« Fräulein Dr. Kohler saß still dabei. Zwei Mieter hatten gekündigt. Was sollte man tun? Vorn wohnten jetzt zwei Homosexuelle, die in Damenschlafröcken durch die Wohnung liefen. Hinten ein junger Mann, der täglich ein anderes Mädchen mitbrachte. Es war ein Bordell bei ihnen. Wenn der Portier böse war, konnte er Frau Geheimrat Kohler jederzeit anzeigen. Längst hatten sie sich abgewöhnt, einem Mieter zu sagen, Damenbesuch aber bitte nur bei Tage. Man sank. Man konnte schwimmen, so viel man wollte, man sank. Die Wohnung kostete 500 Mark im Monat. Sie konnten es nicht darauf ankommen lassen, dass die jungen Leute kündigten. Es war am 31. Juli nachmittags 16:30. Wieder saßen Miermann, Gohlisch und Fräulein Dr. Kohler in ihrem Redaktionszimmer. Sie sprachen von einer Rede, die der Stahlhelmführer in Leipzig gehalten hatte. »Na«, sagte Gohlisch, »am Stahlhelmtag in Berlin damals fuhr er die Linden entlang, blickte angestrengt in die Generalstabskarte von Berlin und suchte den Lustgarten. Als er ihn gefunden hatte, stand er da mit drei Handschuhen. Zwei an den Händen und den dritten hielt er vor sich als eine Art von Marschallstab.« »Gohlisch, ist das wahr?«
»Tun Sie mir den einzigen Gefallen und bestellen Sie Kaffee«, sagte Fräulein Kohler. »Mit Kuchen?«
»Ohne«, rief Miermann, »mit Lotte Kohler.«
Gohlisch ging ans Telefon und bestellte. »Drei Kaffee, aber beeilen Sie sich, schönes Mädchen. Und drei Grappa für Zimmer 8, Berliner Rundschau.« In diesem Augenblick kam ein junger Bote und meldete einen Herrn, der sofort mitgekommen sei, Herrn Förster. Miermann wollte gerade sagen, bitten Sie ihn ins Nebenzimmer, als der Mann schon eintrat. Er war sehr lang, sehr hager, hatte überaus knochige Hände und trug zu kurzen Hosen eine gelbliche Leinenjacke und ein grünes, breites Band zur Schleife gebunden als Schlips.
»Gestatten die Herren, dass ich hier meinen Koffer absetze. Mein Name ist Förster, Gendarmeriewachtmeister. Ich habe Ihnen wichtige Aktenstücke zu bringen. Ich habe hier eine Uhr, an der können Sie die Wahlresultate ablesen.«
»Wie?«, sagte Miermann. »Die Wahlresultate? Das ist ja sehr interessant.«
»Ja«, sagte der Fremde, »ich habe ein Jahr daran gesessen, bis ich so weit war, aber nun geht sie auch. Sie zeigt keine Stunden mehr, sondern Wahlresultate.«
»Eine seltsame Uhr«, sagte Gohlisch. »Wie liest man sie denn?«
Der Fremde stand auf und trat zu Gohlisch. Er zeigte eine goldene Taschenuhr. »Hier sehen Sie 110 Stimmen der Nationalsozialisten, 100 Stimmen der Sozialdemokraten.«
»Ich sehe eine 12«, sagte Gohlisch.
»Herr, sehen Sie nicht auf der 12 eine kleine blaue Schrift, 110?
»Na, kommen Sie, um uns die Uhr zu zeigen?«
»Gewiss,
die Uhr, gewiss. Ich habe auf dem Wittenbergplatz alte Zeitungen gesammelt, aber ich war Gendarmeriewachtmeister. Die Zustände bei der Landgendarmerie sind ungeheuerlich. Hier, der ganze Koffer ist Material. Ich schreibe jetzt gerade meine Memoiren. Ich suche nur noch einen Verleger. Ich habe mir im fiskalischen Interesse eine schwere Krankheit zugezogen und bekomme keine Entschädigung. Das ist aber wirklich unerhört, sagte Golisch. »Nicht wahr? Hören Sie zu. Ich bin ein Mann von altem Schrot und Korn. Mein Urgroßvater wurde von Friedrich dem Großen gehängt. Meine Herren, ich hatte einen Kriminalfall aufzuklären, den geheimnisvollen Mord im Schilf von Buchsum. Ich suchte nach der Leiche, als mir mein Vorgesetzter sagte, die Geliebte von ihm weiß alles. Also ich setze mich auf mein Rad, fahre hin, stecke mir eine Tafel Schokolade ein und gehe zu dem Mädchen. Das Mädchen weint, ich tröste sie, fahre ihr so ein bisschen ans Knie. Ich bin ein Mann von altem Schrot und Korn und kurz und gut, hier ist eine Dame bei. Die Herren können sich schon eine Vorstellung machen und sie gesteht mir im Bett, Verzeihung, wer den Mord begangen hat. Ich mache Meldung und werde krank. Und die Regierung, meine Herren, der Staat, wo bleibt die Gerechtigkeit? Die Juden haben sich von den Katholiken bestechen lassen. Die Juden!
Miermann und Golisch sahen sich an. Miermann unterbrach den Fremden und sagte, »Wollen Sie mir nicht aufschreiben, was Sie von uns wollen? Wir haben zu tun. Ich würde mich sehr darüber freuen.« Golisch stand auf.
»Kommen Sie mir bitte nach, ja, nach draußen. Der Herr hat zu arbeiten.«
Der Herr stand mit ganz langen, großen Schritten auf. Er zog noch einmal die Uhr und sagte, »Meine Uhr, meine Herren, zeigt einen Toten. Ich will Ihnen herzlich die Hand schütteln. Einen von Ihnen sehe ich nämlich nicht wieder.« Er ging.
»Ich weiß nicht«, sagte Miermann. »Unheimlich war das eben.«
»Grässlich, ja.« Golisch kam zurück.
»Ist da draußen?« »Glücklich abgewimmelt.«
»Scherzen Sie nicht«, sagte Miermann.
»Sie sind abergläubisch, hä?«
sagte Golisch.